SRF 1.
.30 Uhr, Rendez-vous am Mittag. Ich begrüße Sie zur Sendung mit diesen Themen. Die Türkei entlässt 38.000 Straftäter aus dem Gefängnis, damit es Platz gibt für die politischen Gefangenen. Unsere Pensionskassen wollen klimafreundlicher investieren. Dafür müssen sie erst Altlasten loswerden, was gar nicht so einfach ist. Dann Schauspielern für den medizinischen Fortschritt.
Ich muss umkehren. Ich muss Bluttest oder was muss ich machen und mich untersuchen lassen. Ich muss einfach Patientin sein.
Medizininformatiker tüfteln an digitalen Erfindungen, um die Gesundheitskosten zu senken. Und Flüchtlingsalarm auf dem Mittelmeer.
Mit dem Alarm weiss die ganze Crew, weiss das ganze Team vom Schiff, dass das Boot in Sicht ist und dass wir uns so schnell wie möglich parat machen für einen Rettungseinsatz.
Die Pflegefachfrau Antonia Zemp ist für Médecins Sans Frontières auf einem Rettungsschiff im Einsatz und heute unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
Nach dem gescheiterten Putschversuch will die türkische Regierung rund 38.000 Häftlinge freilassen. Das kündigte Justizminister Bekir Bostar an. Auf diese Weise soll in den überfüllten türkischen Gefängnissen Platz geschaffen werden für Personen, die verdächtigt werden, am Putschversuch beteiligt gewesen zu sein. Die Türkei hat seit dem Putschversuch Anfang Juli bereits rund 35.000 Verdächtige festgenommen. Auch hat sie 2.000 weitere Polizisten und hunderte Behördenmitarbeiter entlassen, wie aus den heute veröffentlichten Regierungserlassen hervorgeht. Australien und Papua-Neuguinea wollen ein umstrittenes Flüchtlingslager auf der Insel Manus schließen. Das haben die Regierungen mitgeteilt. Im Lager auf der neuguineischen Insel sind mehrere hundert Flüchtlinge untergebracht, die versuchten, per Boot nach Australien zu gelangen. Wann das Lager geschlossen wird und was mit den Flüchtlingen geschehen soll, bleibt offen. Der australische Einwanderungsminister sagte jedoch, niemand aus dem Flüchtlingslager auf Manus könne sich jemals in Australien niederlassen. Jüngst hatten Medien über angebliche Misshandlungen in einem anderen Flüchtlingscamp auf der Insel Nauru berichtet. Der Pazifikstaat wehrte sich dagegen. Im US-Bundesstaat Kalifornien haben große Buschbrände mehr als 80.000 Menschen in die Flucht getrieben. Über 34.000 Häuser mussten evakuiert werden, wie die Behörden mitteilten. Am stärksten betroffen ist das San Bernardino County zwischen Los Angeles und Las Vegas. Der Gouverneur Kaliforniens rief für dieses Gebiet den Notstand aus. Nach Angaben der Behörden ist eine Fläche von der Größe des Kantons Basel-Stadt bereits zerstört. Bei der vermeintlichen Entführung eines indonesischen Tankschiffes vor der Küste Malaysias handelt es sich offenbar um einen Konflikt zwischen der Besatzung und dem Eigentümer des Schiffes. Ein terroristischer Hintergrund bestehe nicht, bestätigte ein Sprecher der malaysischen Küstenwache. Der Tanker mit 900.000 Litern Diesel an Bord war nach seinem Auslaufen aus einem malaysischen Hafen als vermisst gemeldet worden. Die Bundesanwaltschaft hat einen weiteren mutmaßlichen Dschihad-Rückkehrer festgenommen. Der 29-jährige tunesisch-schweizerische Doppelbürger wurde vergangene Woche am Flughafen Zürich angehalten. Die Bundesanwaltschaft bestätigte eine entsprechende Recherche der Tribune de Genève. Der Rückkehrer stammt aus der Romandie. Er reiste aus der Türkei in die Schweiz und soll laut den Behörden vorher in Syrien gewesen sein. Laut dem Zeitungsartikel wird dem Mann Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vorgeworfen. Das Schweizer Solartechnologieunternehmen Meyer Burger hat im ersten Halbjahr rund 218 Millionen Franken Umsatz gemacht. Das sind 75% mehr als im ersten Halbjahr des letzten Jahres, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das Unternehmen schreibt aber weiterhin rote Zahlen. Der Verlust betrug im ersten Halbjahr 26 Millionen Franken. In der gleichen Periode des Vorjahres hatte das Minus noch 93 Millionen betragen. Der abgewählte Luzerner Stadtpräsident Stefan Roth will ganz aus der Regierung ausscheiden. Laut der Neuen Luzerner Zeitung legt Roth auch sein Amt als Finanzdirektor nieder. Sein Büro bestätigte die Information. Roth wurde 2010 in die Luzerner Stadtregierung, den Stadtrat, gewählt und erhielt das Finanzressort. 2 Jahre später übernahm er zudem das Stadtpräsidium. Bei den Erneuerungswahlen im Juni wurde der CVP-Politiker als Stadtrat wiedergewählt, verlor aber das Präsidium an Beat Süsli von der SP. Der Zürcher Schauspieler und Theaterregisseur Eddie Huber ist 89-jährig gestorben. Das gibt die Theatergruppe Friesenberg auf ihrer Homepage bekannt. Huber hatte dort mehr als 20 Jahre lang Regie geführt. Ab Mitte der 1960er Jahre stand Huber regelmäßig auf der Bühne, an der Seite von Volksschauspielern wie Jörg Schneider, Rudi Walter oder Ines Torelli. Zum Wetter. Heute scheint teilweise die Sonne, teilweise gibt es Schauer und Gewitter bei 25 bis 29 Grad. Morgen ziehen aus Westen dann vielerorts Gewitter auf, im Norden sind auch kräftige möglich.
Die Gefängnisse in der Türkei sind komplett überfüllt. Um Platz zu schaffen, werden jetzt deshalb 38.000 Straftäter vorzeitig entlassen. Das hat der türkische Justizminister heute bekannt gegeben. Frage nun an die Journalistin Inga Rock in Istanbul. Was für Straftäter werden jetzt auf freien Fuß gesetzt?
Es werden wohl vor allen Dingen Personen freigelassen, die wegen minderer Vergehen verurteilt wurden. Diese Freilassung auf Bewährung kommt nicht zugute Personen, die wegen Terrorismus, wegen schwerer Gewaltvergehen wie Mord oder Gewalttaten oder sexueller Straftaten verurteilt wurden. Und die noch abzusitzende Strafzeit darf nicht mehr als 2 Jahre betragen.
Braucht man vor allem Platz für all die vielen politischen Gegner, die in den letzten Wochen verhaftet wurden?
Es sind ja Zehntausende von Personen verhaftet worden. Schon vor dieser Verhaftungswelle waren die Gefängnisse überfüllt. Die Türkei hat eine Kapazität von 180.000 Gefängnisplätzen und schon mehr als 300 oder 600 mehr saßen in den Gefängnissen. Jetzt sind Zehntausende dazugekommen. Sprich, die Türkei muss Platz für diese Gefangenen schaffen.
Zehntausende sollen nach dem Putschversuch verhaftet worden sein. Wie viele von ihnen sitzen denn noch in Haft?
Nach Stand von circa vor einer Woche wurden mehr als 35 Personen festgenommen. Von dies gegen 17.000, mehr als 17.000 erging formell Haftbefehl. Darüber hinaus befinden sich aber knapp 6.000 ebenfalls weiterhin in Haft und die Verhaftungswellen dauern an.
Wenn man nun Platz schafft für all diese politischen Gefangenen, bedeutet das, man stellt sich darauf ein, dass viele von ihnen länger im Gefängnis bleiben müssen?
Darauf muss man sich einstellen. Das ist ja grundsätzlich ein Problem in der Türkei, dass Gefangene oft jahrelang in Haft sitzen, bevor es überhaupt zu einem Prozess kommt. In diesem Fall mit den mutmaßlichen Putschisten ist es so, dass die Türkei neues Gericht bauen will, mehrere Gerichte bauen will, um diese Verdächtigen abzuurteilen oder ihnen den Prozess zu machen. Das kann also noch lange dauern.
Also bedeutet das, man kann davon ausgehen, dass die Türkei all diesen Verhafteten den Prozess machen will?
Zumindest den bisher mehr als 17.000 Personen, gegen die Haftbefehl ergangen ist, gegen denen wird der Prozess gemacht und wie viele weitere dazukommen, ist im Moment unklar. Der Justizminister sprach Anfang des Monats, dass es bis zu 30.000 Personen sein könnten.
Die türkischen Gefängnisse bleiben also überfüllt. Können Sie, Inga Rock, die Zustände beschreiben?
Menschenrechtsorganisationen und Oppositionspolitiker sprechen von katastrophalen Verhältnissen. Zum Beispiel hat eine Menschenrechtsorganisation berichtet, dass in einem Gefängnis in der Westtürkei die Gefangenen in einem Sportstadion festgehalten würden, weil es im Gefängnis keinen Platz gibt. Gefangene haben berichtet gegenüber Verwandten, dass sie auch hier in Istanbul in einem Sportstadion festgehalten wurden zunächst. Dann spricht die Opposition, genauer gesagt die CHP, einer ihrer Abgeordneten, der regelmäßig Gefängnisse besucht, der hat kürzlich berichtet, dass die Zellen zum Teil doppelt und mehrfach belegt seien, dass Betten zusätzlich in die Zellen geschoben würden und dass Gefangene in Schichten schlafen müssten, weil es nicht genügend Betten gäbe.
Danke für diese Informationen, Inga Rock in Istanbul. Ja, und so geht es bei uns weiter. Auch der Kanton Aargau hat Erfahrung mit Protesten gegen Asylunterkünfte. Ob sich dort Widerstand auszahlt, besprechen wir mit unserem Korrespondenten. Dann ein Adrenalinkick zu den Olympischen Spielen.
Das BMX-Fahrer muss ein bisschen Adrenalin verliebt sein.
Heute öffnet der Schweizer BMX-Fahrer David Graf für uns seinen Koffer für Rio. Und Ost im Norden Ungarns. Wer hier geboren wird, hat kaum Perspektiven. Das soll sich ändern, zumindest für Kinder mit guten Noten. Ungewöhnliche Entwicklungshilfe, kurz vor eins. Zuerst zum Klima. Der Juli 2016 war laut der NASA der weltweit heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor über 130 Jahren. Die Daten seien ein weiteres Zeichen für den menschenverursachten Klimawandel, so die Forscher. Zeit zu handeln, sagen sich nun auch vermehrt unsere Pensionskassen. Wie sich das KliWiSi das Klima schützen wollen, weiß Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Als vorbildlich in Sachen Klimapolitik gilt unter anderem die Pensionskasse der Stadt Zürich, die PKZH, laut einer neuen Studie des WWF. Man fühle sich verantwortlich gegenüber künftigen Generationen, erklärt Jürg Tobler, Leiter Vermögensanlagen, das Engagement.
Wir machen das aber auch aus Risikoüberlegungen, beispielsweise Firmen, die starke Umweltverschmutzung verursachen, die laufen Gefahr, irgendwann große Kosten auf sich nehmen zu müssen. Und da wollen wir präventiv wirken, um solche Kostenfolgen zu vermeiden.
Die PKZH hat deshalb berechnen lassen, wie viel CO2 ihre Vermögensanlagen insgesamt mit verursachen. Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, versucht sie im Dialog zu einem umweltfreundlicheren Verhalten zu bewegen. Externe Experten führen diesen Dialog für die PKZH mit Erfolg.
Das bringt durchaus etwas. Natürlich ist es auch schwierig messbar, weil man weiß ja nicht, wie sich die Firmen entwickelt hätten, wenn dieser Dialog nicht stattgefunden hätte. Aber ich möchte ein Beispiel machen. In der Schweiz wirken wir über unseren Berater Ethos darauf hin, dass es nicht nur bei der Messung dieser Treibhausgasemissionen bleibt, sondern dass die Firmen auch konkrete Reduktionsziele ins Auge fassen.
Immer mehr Firmen tun das, gemäß Jürg Tobler. Wenn der Dialog allerdings nicht zum Ziel führt, dann kann die Pensionskasse Aktien des Unternehmens aus ihrem Portfolio ausschließen, divestieren also. Diese Aktien loszuwerden, das sei kein Problem.
Dann muss man die entsprechenden Aktien an den Börsen verkaufen und dafür mehr von anderen Firmen, die einen geringeren Treibhausausstoß aufweisen, kaufen. Das kann man relativ einfach letztlich umsetzen.
Bis jetzt hat die Pensionskasse der Stadt Zürich allerdings noch kein Unternehmen wegen mangelndem Klimaschutz ausgeschlossen. Jürg Tobler ist grundsätzlich überzeugt, dass man über den Dialog mehr erreiche als durch einen Ausstieg aus gewissen Titeln. Tatsächlich sei dem Klima nicht geholfen, wenn ein Investor klimaschädliche Titel zwar verkaufe, ein anderer sie aber sofort kaufe. Das räumt auch Britta Rendlen, Leiterin nachhaltige Anlagen beim WWF, ein. Aber
wenn ein wichtiger Investor so einen Ausstieg bekannt gibt, dann wird das öffentliche Augenmerk eben auf die Problematik des Klimawandels gelegt. Und diese Firmen kommen dann zunehmend unter Druck. Und dadurch kommt eine Bewegung in Gang, die dann auch nicht selten zu neuer Regulierung führt. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Signalfunktion, die die Investoren da ausüben.
Solche Bewegungen hätten in der Vergangenheit durchaus Wirkung gezeigt. Britta Rendlen macht ein Beispiel.
Apartheid in Südafrika, es gab eine große Kampagne gegen Firmen, die eben noch nach wie vor in Südafrika investiert waren. Vor allem in den USA gab es da eine sehr große Kampagne. Und das hat eben auch noch zusätzlich zu dem politischen Druck geführt, der dann zum Ende der Apartheid geführt hat.
Übertragen auf den Klimaschutz hofft die WWF-Anlageexpertin, dass der Druck der Investoren dazu beiträgt, dass zum Beispiel Kohlekraftwerke verboten werden. Pensionskassen könnten sich noch viel stärker für den Klimaschutz engagieren, ist Britta Rendlen überzeugt. Und das wäre ganz im Sinne der Versicherten. Laut einer neuen Umfrage des WWF möchten nämlich mehr als die Hälfte aller Versicherten, dass ihre Pensionskasse Investitionen in fossile Energien zugunsten erneuerbarer Energien reduziert. Allerdings wissen die meisten Versicherten gar nicht, in welche Unternehmen ihre Pensionskasse investiert ist. Vorsorgeeinrichtungen sind mit solchen Informationen in der Regel sehr zurückhaltend. Noch.
Der Protest der Bevölkerung zeigte Wirkung. In Selisberg sollte eine Asylunterkunft eingerichtet werden, bis es an der Informationsveranstaltung Tumulte gab. Der Regierungsrat hat darauf seine Pläne vorerst aufgegeben. Selisberg ist kein Einzelfall. Immer wieder haben die Kantone Probleme bei der Verteilung der Asylbewerber. Auch der Kanton Aargau. Setzen sich die Gemeinden mit ihrem Protest in der Regel durch? Darüber reden wir mit unserem Aargau-Korrespondenten Alex Moser. Bettwil ist ein prominentes Beispiel. Dort hat sich die Bevölkerung gewehrt. Das Zentrum wurde dann nicht gebaut. Zur Erinnerung, Alex Moser, was war die offizielle Begründung?
Die Begründung war baurechtlicher Art, dass man in dieser Zone nicht wohnen dürfe. Aber vor dem Hintergrund des massiven Widerstands war man wohl froh, diesen Grund zu haben. Ähnlich wie in Selisberg wurde die Aargauer Regierungsrätin Susanne Hocholi vor 4,5 Jahren an einer Informationsveranstaltung beschimpft. Ihr Fahrzeug wurde mit Traktoren blockiert. Das waren unschöne Szenen. Bund und Kanton konnten wegen dieses Widerstands nicht klein beigeben. Gleichzeitig waren da die Fronten derart verhärtet, dass es wohl äußerst schwierig geworden wäre, in Bettwil eine Unterkunft zu bauen. Die Konfrontation, die wäre also schwierig geworden.
Hat das Beispiel Bettwil denn im Kanton Aargau Schule gemacht?
Es kommt selten vor, aber es kommt vor. Das jüngste Projekt, das verhindert wurde, ist in Saffenwil. Eine Containersiedlung für 95 Personen sollte hier entstehen. Als die Pläne bekannt wurden, zogen auch hier 200 Personen mit Transparenten, Fackeln und Kuhglocken durchs Dorf. Der Widerstand, der ähnelte dem von Bettwil, und auch hier wurde aus baurechtlichen Gründen auf das Projekt verzichtet. Und auch hier wird von der Aargauer Regierung betont, der Widerstand, der habe keine Rolle gespielt.
Und doch heißt das, wer sich gegen eine Asylunterkunft wehrt, kommt im Aargau durch.
Nein, eben nicht überall. Es gab auch in Aarburg Widerstand gegen eine kantonale Grossunterkunft. Die Aarburger reagierten mit regelmäßigen Protest-Grill-Aktionen. Es gab einen Rechtsstreit bis vor Bundesgericht, den die Gemeinde verlor. Und seither wohnen in Aarburg in 2 Wohnblöcken mehrere Familien.
Wie steht man denn nun in Aarburg zu diesen Asylzentren, zu diesen Wohnungen?
Ja, in Aarburg funktioniert es nun offenbar gut. Man hört nämlich nichts mehr, keine Klagen mehr. Und es ist ein wenig immer so, dieses Bild. Es gibt einen großen Widerstand, da gibt es viele Schlagzeilen und danach ist es plötzlich ruhig. Das hat man bei vielen Projekten beobachtet. Was bleibt? Wenn wir das Beispiel Bettwil anschauen, da hieß es immer die Perle von Bettwil, aber von Perlen, da spricht heute niemand mehr. Der Widerstand ist immer noch das Thema. Der Ruf der Gemeinde, der ist nachhaltig geschädigt, und das ist unsolidarische Verhalten. Das wurde auch damals schon weiterum kritisch beäugt. Ähnlich könnte dies vermutlich auch bei Selisberg sein.
Einschätzungen von Aargau-Korrespondent Alex Moser. Besten Dank. Jedes Jahr machen wir die Faust im Sack, wenn die Krankenkassenprämien wieder steigen. Immerhin, digitale Erfindungen könnten helfen, die Gesundheitskosten und damit die Krankenkassenprämien zu senken. An solchen Erfindungen tüfteln in Biel Studierende der Berner Fachhochschule. Die Medizininformatiker haben dafür sogar die Wohnung einer fiktiven Patientin nachgebaut. Michael Sali hat sich das mal angeschaut.
In den Räumen im obersten Stock befindet sich die Wohnung von Frau Brönnimann.
Bitte schön. Nummer 9, bitte, die gute Stube.
Die Laientheaterdarstellerin aus Biel spielt für die Studenten der Medizininformatik regelmäßig das Versuchskaninchen.
Ich muss umkehren. Ich muss Bluttest oder was muss ich machen und mich untersuchen lassen. Ich muss einfach Patientin sein.
Das Stürzen ist in dieser Testwohnung derzeit Forschungsthema Nummer 1 für die angehenden Medizininformatiker. Institutleiter Jürgen Holm erklärt, wie Sensoren eingebaut im Fußboden das Leben in der Wohnung auf Schritt und Tritt erfassen.
Wenn ein vermeintlicher Sturz passiert ist, registriert das System das und kann jetzt eine SMS zum Beispiel an Sie, den Enkel, schicken. Wenn Sie nicht zurückrufen zum Beispiel, merkt das System das auch und schickt dann die nächste SMS vielleicht an die Spitex.
Neue Techniken wie diese könnten helfen, so Holm, die steigenden Gesundheitskosten zu dämpfen. Da zum einen Alte länger zu Hause wohnen können und zum anderen Personal eingespart werden kann. medizinische Dienstleistungen im Wandel.
Wir können sie vielleicht ein Stück weit rationalisieren und effizienter machen, indem wir dann solche intelligenten Assistenten benutzen, damit dann Hilfe kommt, wenn sie wirklich gebraucht wird.
Dass die Berner Fachhochschule in ihrem sogenannten Living Lab unter anderem eine Musterwohnung betreibt, hat einen wichtigen Grund, sagt Laborchef Michael Lehmann.
Wenn ihr so Sachen am Whiteboard macht, dann macht ihr zwei Kästchen, habt viel dazwischen und sagt, ihr habt es gelöst. Wenn ihr es physisch macht und wirklich die Daten eingebt, merkt ihr sofort, was funktioniert und was eben nicht funktioniert.
Die Kulissenlandschaft der Medizinwelt in Biel, der einzigen solchen Ausbildungsstätte in der Schweiz, hilft Studierenden wie Carol Kaiser, gute Computerprogramme zu erfinden.
Also ich komme von Informatik, also mit No und Eins komme ich recht gut schlagen. Und das ist die ganze Medizinwelt und was man eben auch braucht, um zum Beispiel eine Diagnose zu stellen, das war für mich neu.
Szenenwechsel. Einige Stockwerke weiter unten betritt man ein nachgebautes Spital. Auch hier wird getestet, welche Computerprogramme in der Praxis funktionieren und welche nicht. Im Operationssaal zum Beispiel führt Institutleiter Jürgen Holm ein Endoskop, eine hochempfindliche Kamera, in ein künstliches Gewebe ein.
Das sieht also oben, sehen wir, das sieht aus, als wären wir praktisch im Körper. Ich gehe jetzt mit der zweiten Hand ebenfalls in diesen Kasten rein mit einer
Zange. Je komplizierter der Eingriff, desto einfacher müsse für den Arzt die Software sein, sagt Laborchef Michael Lehmann.
Ich hätte es vielleicht gesehen, es ist gar nicht so einfach, das zu machen. Und wenn ich jetzt noch eine Software habe, die schlecht zum Bedienen ist, dann verzweifeln die Leute. Oder? Ich kann ja jetzt nicht davon laufen vom Operationstisch und nachher auf der Tastatur arbeiten. Also müssen wir uns überlegen, wie könnten wir das steuern, damit ich das Bild, das ich jetzt brauche, auch abprüfen kann, und zwar selber.
Gesucht sind Programme, so kinderleicht zu bedienen wie Apps fürs Tablet. Um zu verstehen, wie man die Arbeit von Ärzten effizienter machen könnte, daran arbeiten Medizininformatiker, die Brückenbauer zwischen Medizin und Computertechnik.
Michael Sali. In 8 Minuten ist es 1. Jetzt wird es bei uns rasant. Heute gehen die Olympischen Spiele für den BMX-Fahrer David Graf los. Auf seinem kleinen Velo startet er von einer 8 Meter langen Rampe und absolviert dann einen Parcours mit Sprüngen und Kurven. Noch vor wenigen Wochen gewann er in Italien die EM-Silbermedaille. Was er an Handfestem und an Hoffnungen in seinen Koffer nach Rio gepackt hat. Michel Schönbächler hat David Graf vor seiner Abreise nach Rio getroffen.
Okay, Riders, random start. Riders ready, watch the gate.
Hallo zusammen, ich bin David Graf. Ich werde jetzt gerade 27. Fahre BMX, seit ich 5 bin. Komme aus Winterthur. Und ja, werde jetzt gerade auf Rio reisen, an die Olympischen Spiele. BMX ist ein Bicycle Motocross. Es ist ein Sport, so ein bisschen ähnlich wie Skicross oder Snowboardcross. Wir fahren zu 8. Und die besten 4 nach einer 35 Sekunden Runde, die kommen in die nächste Runde. Und am Schluss, im Finale, geht der, der als erstes über die Ziellinie fährt, der gewinnt. Als BMX muss ein bisschen Adrenalin verliebt sein. Das ist so. Es ist ein Actionsport. Ja, Verletzungen gehören einfach dazu bei unserem Sport. Ein Schlüsselbein ist so ein bisschen eine Kultverletzung. Fast jeder Velosportler hat schon mal ein Schlüsselbein gebrochen. Das hatte ich schon ein paar Mal. Und dann die Verletzung, die mich wirklich so ein bisschen an den Rand gebracht hat, um kurz vor dem Aufhören zu sein, war 2013. Dort habe ich mir die Ferse gebrochen. Ich habe zwar immer noch Beschwerden, so ein bisschen im normalen Leben, aber zum Velofahren geht es super. Von dem her ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, hoffentlich nicht. Das ist, zählen wir nicht als Verletzung, das ist eher Schmuck. Ja, im Koffer mit Muss-Werkzeug, ja, ein Satz Imbusschlüssel und einfach so die üblichen Werkzeuge, die gehören dazu. Auch ein Schlüssel zum Stradlager demontieren. Aber ich packe einfach gleich wie für jedes andere Rennen und dann gehört halt da so ein Schlüssel wie der da, gehört einfach dazu. Ich habe mir wirklich angeeignet, dass ich eigentlich nichts habe, was ich unbedingt brauche. Ja, weil sonst hast du auf einmal genau den Glücksbringer oder die Unterhose oder die Socken nicht dabei. Und dann bringt es die wieder raus. Aber mir ist es völlig egal, ich kann einfach etwas anderes anlegen. Namen hat mein Velo nicht. Nein, ich habe eine gute Beziehung zu meinen Velos, wenn sie lieb sind zu mir. Jetzt das Velo hier hat mich etwas verarscht. Das ist, an der WM ist mir die Kette rausgefallen und ich habe nicht wirklich herausgefunden, wieso. Von dem her, das benutze ich nicht mehr.
Okay, Riders, random start. Riders ready, watch.
Meine Erwartungen an Rio, wenn du bei der Top 8 dabei bist und in dem Finale läuft, dann ist es eine Runde zählt, dort ist alles möglich. Ich zähle mich nicht zu diesen ganz, ganz grossen Medaillenfavoriten, aber so ein bisschen erweiterten Medaillenfavoritenkreis. Hoffe, ich gehöre dazu.
David Graf, er hat Michelle Schönbächler seinen Koffer für Rio gezeigt. David Graf hat sein erstes olympisches Rennen heute. Morgen sind dann die Viertelfinalläufe, übermorgen die Halbfinals und der Final. Für uns haben verschiedene Schweizer Olympiathletinnen und Athleten einen Blick in ihren Koffer gewährt. Sie finden alle Porträts sowie weitere Hintergründe und Informationen zu den Olympischen Spielen unter srf.ch/sport oder auf der SRF Sport App. Wer in Ost zur Welt kommt, hat Pech. Das Leben in der Kleinstadt im Norden Ungarns steht seit Jahrzehnten still. In sozialistischen Zeiten gab es hier noch Schwerindustrie. Doch seit 1990 grassiert die Arbeitslosigkeit. Ost ist ein trostloses Pflaster, auch für Kinder. Hier setzt eine Hilfsorganisation an, mit einem überraschenden Ansatz. Sie unterstützt die besten Kinder von Ost, damit ihnen der Sprung aus der Stadt hinaus gelingt. Urs Bruder hat die Organisation besucht.
Das Lernstudio heißt Van Heliet, zu Deutsch, du hast einen Platz. Aber längst nicht jedes Kind von Ost findet hier einen Platz. Es wäre gut, wenn wir alle Kinder unterstützen könnten, sagt die Betreuerin Luza Schara Kerpel-Fronius. Aber dazu fehlen uns die Mittel. Wir müssen uns auf die Begabtesten konzentrieren, sonst fallen auch die durch. Fast 4'000 Kinder wachsen in schwierigen Umständen auf in Ost. Die meisten kommen aus Roma-Familien. Von diesen 4'000 wurden 150 zur Aufnahmeprüfung ins Lernstudio geschickt und 77 bekamen einen Platz. Die wenigen, allerstärksten der vielen Schwachen. Die harte Selektion erinnert an Elitenförderung. Doch Kinder, die in Ost gute Noten schreiben, sind im nationalen Vergleich immer noch schwach. Und das Lernstudio prüft in den Zulassungstests nicht nur die schulischen Fähigkeiten. Wichtig ist uns vor allem die Motivation der Kinder. Wer sich ins Zeug legen will, der soll bei uns eine Chance haben. Motivation ist in Ost ein rares Gut, sagt die Betreuerin. In dieser Stadt fehlt jede Dynamik. Die Menschen hier haben aufgegeben. Luza Schara Kerpel-Fronius kam vor 2 Jahren aus der Hauptstadt Budapest hierher, um das Lernstudio aufzubauen. Und sie bleibt einzig um des Projektes willen, um möglichst viele Kinder auf einen Weg aus Ost hinauszuführen. Bis jetzt haben wir es geschafft, dass alle unsere Kinder auf ein Gymnasium oder eine vergleichbare Schule kamen. Wie viele das Abitur schaffen, werden wir sehen. Doch 2 sind schon auf richtig guten Schulen in Budapest. Das Studio Van Heliet bietet den Kindern viel mehr als nur Nachhilfe. Musikunterricht, eine Turnhalle, in der man sich austoben kann, Mahlzeiten, Demokratiekurse, Baseball, Bücher, Malateliers. All die außerschulischen Anregungen, die Schweizer Kinder zu Hause und in Vereinen bekommen, gibt es in Ost für 77 Kinder im Lernstudio. Und die balgen sich darum, im Interview zu erzählen, wie sehr sie diesen Ort schätzen. Wir sind fröhlich hier und lernen viel, sagt ein Mädchen. Ich bin besser geworden in der Schule, das ist ein gutes Gefühl. Ein Mädchen sagt, es lerne hier ordentlich. Ja, und wir lernen auch ordentlich zu leben, ergänzt ihre Freundin. Zu Hause geht es bei vielen kaum ordentlich zu. Manche wurden zu Hause verprügelt. Andere leben bei Verwandten, weil beide Eltern im Gefängnis sind. Manche kommen leichter an Drogen als an eine warme Mahlzeit. In vielen Fällen wurden die Großeltern in den 90er Jahren arbeitslos und die Eltern fanden nie eine Arbeit. Der ordentliche Alltag im Studio ist für sie eine außergewöhnliche Chance. Hier entwickeln sie, was in ihnen steckt. Etwa der 13-jährige Peter. Seine Eltern leben von der gemeinnützigen Arbeit für die Stadt, zu der Arbeitslose in Ungarn gezwungen werden. Sie können mir nicht helfen mit den Hausaufgaben. Ihnen fehlt die Schulbildung dafür. Er will studieren. Er hat auch schon ein Berufsziel. Schriftsteller. Bis jetzt habe er nur Kurzgeschichten geschrieben, sagt er, und Gedichte, etwa dieses.
Az idő, mely oly gyors, mint az ablakon kiányított kavics.
Die Zeit fliegt so schnell wie ein Stein aus einem Fenster. Der Schmerz dauert so lang wie ein Jahr. Die Freundschaft ist ewig und das Gefühl ist ein Moment und sieht aus wie 100 Jahre. Wie die meisten Kinder mag Peter den Ort, wo er aufwächst. Es ist traurig, aber meine Eltern sagen, in Ost gibt es keine Zukunft. Je weiter ich also weggehe, desto besser. Sein nächstes Ziel ist ein Gymnasium in Budapest. Mit der Stiftung von Heliet wird er es erreichen.
Der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Urs Bruder. Gleich haben wir auf SRF 1 und 4 eine junge Frau zu Gast, die auf dem Mittelmeer Flüchtlinge rettet. Die Pflegefachfrau Antonia Zemp erzählt über ihren Einsatz auf einem Schiff von Médecins Sans Frontières. Nach den Schlagzeilen. Heute mit Miriam Knecht.
Nach dem gescheiterten Putschversuch will die türkische Regierung rund 38.000 Häftlinge freilassen. Auf diese Weise soll in den überfüllten türkischen Gefängnissen Platz geschaffen werden für Personen, die verdächtigt werden, am Putschversuch beteiligt gewesen zu sein. Australien und Papua-Neuguinea wollen ein umstrittenes Flüchtlingslager auf der Insel Manus schließen. Im Lager auf der neuguineischen Insel sind mehrere hundert Flüchtlinge untergebracht, die versuchten, per Boot nach Australien zu gelangen. Was mit ihnen geschehen soll, bleibt offen. Die Bundesanwaltschaft hat einen weiteren mutmaßlichen Dschihad-Rückkehrer festgenommen. Der 29-jährige tunesisch-schweizerische Doppelbürger wurde vergangene Woche am Flughafen Zürich angehalten. Er reiste aus der Türkei in die Schweiz und soll laut den Behörden vorher in Syrien gewesen sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.